Hallo und herzlich willkommen beim Selbsthilfe-Podcast. Ja, ist zwar jetzt schon Ende Januar, wenn ihr das hört, aber trotzdem möchte ich noch einmal hier auch vom Selbsthilfe-Podcast euch ein frohes neues Jahr wünschen. Die letzte Folge haben wir ja zum Thema Weihnachten aufgenommen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und ja, wie ich euch damals schon versprochen habe, im Dezember haben wir uns ja schon mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt und gerade das Thema DIGA, also digitale Gesundheitsanwendung, das sollte jetzt nochmal in der ersten Folge 2022 expliziter behandelt werden. Da gibt es, glaube ich, von eurer Seite aus auch noch viele Fragen. Und abgesehen davon, dass wir jetzt diesen Podcast heute zu dem Thema aufnehmen, haben wir auch eine Kampagne in den sozialen Medien gerade aktuell, also dass ihr euch auch dazu informieren könnt bei uns auf der Instagram-Seite beziehungsweise auf unserem Facebook-Account. Also das Thema DIGA wird 2022 erstmal eine sehr große Rolle einnehmen. Und ja, natürlich wie immer bin ich hier, euer Host Marius Schlichting, nicht alleine, denn es wäre zum einen sehr langweilig, mir jetzt die ganze Zeit zuzuhören, und zum anderen fehlt mir da auch die absolute Expertise, und deswegen habe ich heute den Tobias Manner-Romberg eingeladen. Hallo.
Hallo, einen schönen guten Nachmittag.
Genau, ja, super. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielleicht für die, die es schon mitbekommen haben, Herr Manner-Romberg hat bei uns schon auf einer Veranstaltung zum Thema DIGA gesprochen und hat da der hat einen wirklichen Einblick in das Thema, der weiß richtig, worum es geht, der kennt die ganzen Feinheiten, die vielleicht euch da draußen oder Ihnen noch nicht so ganz bekannt sind. Und deswegen wollen wir hier einfach nochmal so einen Abriss über dieses ganze Thema euch bieten. Ja, bevor wir loslegen, Herr Manner-Romberg, würde ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen, damit die HörerInnen auch wissen, mit wem Sie es hier heute zu tun haben.
Das mache ich sehr gerne, und ich zunächst einmal würde ich natürlich auch gerne betonen, wie sehr ich mich freue, heute hier sein zu dürfen, um über eins meiner leidenschaftlichen Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich die digitalen Gesundheitsanwendungen. Jetzt kann man sich natürlich erstmal fragen, wer ist der Mann, warum redet er heute darüber? Vom Hintergrund her bin ich ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker und habe mich im Rahmen meines Studiums dann sehr schnell mit den Themen rund um die digitale Transformation im Gesundheitswesen beschäftigt. Und so ist der VfA auf mich aufmerksam geworden. Der VfA ist ein Verband, der sogenannte Verband der forschenden Pharmaunternehmen. Und die Pharmaindustrie, insbesondere die forschende Pharmaindustrie, beschäftigt sich sehr, sehr viel mit den Chancen und auch den Risiken der Digitalisierung und ist immer auf der Suche danach, die Gesundheitsversorgung bestmöglich zu verbessern. Wie Sie sich alle denken können, arbeiten unsere Mitgliedsunternehmen täglich daran, neue innovative Medikamente zu entwickeln. Und wenn wir schon über Therapieformen sprechen, denn ein Medikament ist nichts anderes, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie sieht das denn eigentlich im Digitalzeitalter aus? Gibt es auch eine Form von digitaler Therapie?
Genau, ja, und Digitalisierung ist ja auch bei uns gerade irgendwie auch das Oberthema, ne? Es sind halt momentan auch die EPA, also die elektronische Patientenakte, wird bei uns jetzt demnächst nochmal intensiver behandelt, also auch wenn Sie da oder ihr da draußen da auch Informationen haben wollt. Am 22. Februar findet da eine Veranstaltung statt, die natürlich auch wieder online stattfindet, ne, unter Corona-Bedingungen sozusagen, wie ihr es ja jetzt auch schon gewohnt seid. Und da werde ich eben gemeinsam auch mit meinen Kolleginnen Frau Hassel und Frau Luven da wieder eine Veranstaltung zu durchführen. Da haben wir externe ReferentInnen wieder da. Also wenn auch da Interesse besteht, seid gern dabei, meldet euch gerne an. Informationen findet ihr wie immer bei uns über den Verbandsdienst beziehungsweise auf unseren Social-Media-Portalen. Aber gut, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen Vorgriff gewesen. Heute wollen wir natürlich hier über DIGA sprechen. Und ich versuche mich jetzt gerade mal so ein bisschen in die Situation reinzuversetzen von PatientInnen, die jetzt nicht wie Sie mit der Digitalisierung schon sehr viel zu tun haben und sich da schon mit beschäftigt haben. Da, und auch für mich, sage ich mal, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war DIGA für mich auch erstmal ein Buch mit 7 Siegeln. Also klar, ne, Digitalisierung, logisch, ne, das hat dann was mit Computern, mit Technik zu tun. Es ist eine Gesundheitsanwendung, ne, Apps, Applications, ist auch klar, was damit soweit gemeint ist. Allerdings finde ich dann auch immer wichtig zu wissen, eine Gesundheits-App an sich, also zum Beispiel ein Schrittzähler oder ein Herzfrequenzmesser oder sowas, das ist ja nicht gleich eine DIGA. Ne? Und da wäre vielleicht einmal schön, wenn Sie uns einmal kurz einfach sagen könnten, was denn jetzt die DIGA von der herkömmlichen Gesundheits-App oder überhaupt von einer App unterscheidet.
Also ich kann das Unbehagen, wenn man diesen abstrakten Begriff DIGA das erste Mal hört, durchaus nachvollziehen. Mag schon daran liegen, dass es einfach eine fürchterliche Abkürzung ist, wie ich finde, aber das nur am Rande. Mal ganz einfach ausgedrückt, und vielleicht kann man sich so diesem ganzen abstrakten Thema wirklich vom Ende her nähern. Was machen Sie denn, Herr Schlichting, wenn Sie krank sind? Üblicherweise gehen Sie zum Arzt und lassen sich idealerweise eine Therapie verschreiben, die Ihnen hilft. Sofern der Arzt oder die Ärztin verstanden hat, was Sie haben, kann er oder sie Ihnen dann auch hoffentlich sagen, ja, Herr Schlichting, das ist das entsprechende Krankheitsbild, was Sie haben, und folgende Therapieform verschreibe ich Ihnen. So werden Sie gesund. Wenn nicht, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder, zumindest so bei leichteren Krankheiten. Jetzt nehmen wir uns mal einen ganz praktischen Fall, und insofern ist es kein Wunder, dass es insbesondere in diesem Themenfeld sehr, sehr viele DIGA schon heute gibt. Nehmen wir einen klassischen Fall von sogenannten Versorgungslücken. Also, wo Sie wissen, irgendwie geht es mir nicht gut, nehmen wir mal das Krankheitsbild einer Depression, einer leichten Depression, ist ja auch durchaus jetzt, leider muss man ja immer noch sagen, während Corona nach wie vor ein hochrelevantes Thema. Leute vereinsamen, Leute entwickeln Depressionen. Was machen Sie jetzt? Jetzt gehen Sie, wenn Sie denn überhaupt einen guten Hausarzt oder Hausärztin haben, dorthin und sagen, mir geht's nicht gut, ich habe, glaube ich, depressive Tendenzen. Sie werden entsprechend gut analysiert und der Arzt guckt Sie an und sagt, Herr Schlichting, es kann gut sein, dass Sie eine Depression haben, eine leichte Form von dem, was Sie jetzt äußern. Ich würde Sie da gerne an einen Spezialisten oder eine Spezialistin überweisen. Sie bekommen also einen, zumindest in der Theorie, Therapieplatz für diese leichte Depression oder ein sogenanntes Erstgespräch bei einem Psychologen, einer Psychiaterin, wie auch immer, wie stark das Ganze ausfällt. Dieses Erstgespräch haben Sie, da haben Sie einen gesetzlichen Anspruch drauf und dann warten Sie in der Regel, je nach Bundesland, zwischen 4 und 6 Monaten, bis Sie einen Therapieplatz bekommen. Was machen Sie denn in der Zeit? Und so sind solche digitalen Gesundheitslösungen, also wirklich Krankheitsbegleiter, ursprünglich entstanden, zu sagen, können wir nicht durch digitale Lösungen versuchen, zum Beispiel Versorgungslücken zu schließen?
Genau, ich denke auch, dass das ganz wichtig ist, was Sie gerade gesagt haben, eben, dass es ein Begleiter ist, ne, dass die digitale Gesundheitsanwendung eben unterstützend wirkt, aber dass es natürlich kein Ersatz ist für eine herkömmliche Therapie. Ne. Das, denke ich, ist ganz wichtig, weil auch das muss ich sagen, am Anfang, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich auch erst gedacht, okay, wenn man das jetzt nur verwendet, dann ist das eine ganz schön heikle Nummer, weil dann ist man wieder ganz schnell in dieser Geschichte, ich weiß nicht, Dr. Google, ne, wenn man da irgendwie dann wieder, weiß nicht, man hat ein Symptom und man googelt es dann und dann kann es alles sein, vom Heuschnupfen bis hin zu einer Krebserkrankung irgendwie. Ne? Also finde ich da eben ganz wichtig, auch das so zu sehen.
Ja, wenn ich da direkt rein darf, weil klar, Ihre eigentliche erste Frage habe ich ja nur so teilweise beantwortet, weil auch eine ganz klar gestellte Frage, inwiefern sich denn jetzt solche DIGA, also die digitalen Gesundheitsanwendungen, von klassischen Gesundheits-Apps unterscheiden lassen. Und da gibt es eine ganze Reihe an Kriterien, inwiefern man DIGA von herkömmlichen Gesundheits-Apps unterscheiden kann. Einige möchte ich Ihnen jetzt gerne mal versuchen, etwas näher zu bringen. Und zögern Sie nicht, auch im Sinne der Zuhörerinnen und Zuhörer, mich zu unterbrechen, wenn es zu technisch oder fachlich juristisch werden sollte. Die Grundidee ist erstmal die folgende. Sie müssen einen sogenannten positiven Versorgungseffekt nachweisen. Das ist ein Begriff, der auch aus dem Rechtskontext kommt. Es gibt ein sogenanntes Sozialgesetzbuch 5, für alle, die dies interessiert, Paragraph 33a. Und dort sind diese DIGA wirklich im juristischen Sinne definiert. Die sind definiert als sogenannte digitale Medizinprodukte, niedriger Risikoklassen. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was Sie sich irgendwie implantieren könnten oder wo Entscheidungen auf Leben und Tod getroffen werden. Nein, es geht vor allen Dingen zum Beispiel darum, die Erkennung, die Überwachung oder die Behandlung von Krankheiten und Ähnlichem zu unterstützen. Genauso wie Sie es auch schon gesagt haben. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass diese Hauptfunktion von diesem DIGA auf sogenannten digitalen Technologien basieren muss. Greifen wir Ihr Beispiel mal konkret auf. Ein Schrittzähler mag eine Art digitales Tool sein, völlig klar. Naja, aber letztlich haben Sie nur eine technische digitale Schritterfassung. Da haben Sie noch keine digitale Hauptfunktion, mit der irgendein positiver Versorgungseffekt erzielt wird. Jetzt habe ich dieses Stichwort schon zweimal genannt. Was heißt denn jetzt positiver Versorgungseffekt? Da ist das Gesetz sehr klar und hat zwei Möglichkeiten. Zum einen kann es ein sogenannter medizinischer Nutzen sein. Und medizinischen Nutzen, das kennen alle von Ihnen, die sich schon mal mit Krankheiten auseinandersetzen mussten. Das ist, wenn Ihre Symptome zum Beispiel gelindert werden. Oder im schlimmsten Falle, könnte man sich auch denken, im Giga-Kontext wahrscheinlich eher weniger, die Mortalität verändert wird oder zumindest die Lebenserwartung gesteigert wird. Das sind sogenannte medizinische Nutzen. Und dann gibt es, jetzt wird es noch komplizierter, ich versuche es klar zu formulieren, sogenannte patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserung. Das klingt erstmal sehr abstrakt, möchte Ihnen da aber auch zwei einfache Beispiele geben. Zum Beispiel kann eine sogenannte patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserung vorliegen, wenn Sie die Adhärenz steigern, also die Therapietreue. Sie halten sich an der verschriebenen Therapie deutlich besser, als wenn Sie eben zum Beispiel diese Liga nicht nutzen würden. Oder auch eine Erhöhung der Patientensicherheit. Das lässt sich jetzt alles unmittelbar nicht direkt in einem medizinischen Nutzen sichtbar machen. Aber natürlich, stimmen Sie mir hoffentlich zu, ist eine Steigerung der Adhärenz erstmal etwas Gutes. Ich muss da immer an meine Mutter denken, die ihre Blutdrucksenker nach Gefühl und Stimmungslage nimmt. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders beziehungsweise nicht im Sinne der behandelten Ärzteschaft.
Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig auch, ne, dass man jetzt eben sieht, dass da ein Konzept hintersteht hinter dem Ganzen, dass es eben auch wirklich diese, wie Sie gerade sagen, diesen positiven Versorgungseffekt hat. Und ich denke, das ist eben auch dann für NutzerInnen dieser DIGA auch einfach super wichtig, ne, dass man einfach von vornherein weiß, wenn die als eine DIGA klassifiziert sind und vom Arzt verschrieben werden können, dass sie eben auch sozusagen geprüft darauf sind, dass sie ihnen helfen und dass es eben nicht dieses, wie Sie gerade gesagt haben, eine Schrittzähler-App, die habe ich auch. Die habe ich aber einfach auch nur, damit ich im Homeoffice nicht irgendwie mich gar nicht bewege. Aber ob ich jetzt die, also es ändert ja nichts dran, ob ich, ne, es zählt das halt, was ich tue, aber es ändert ja jetzt nichts daran, dass ich mich besser fühle oder dass irgendwas sich da großartig zum Positiven wandelt. Und ich denke, das ist wichtig auch für PatientInnen auch zu wissen einfach, ne, dass das eben geprüft wird und dass eine DIGA schon was in Anführungszeichen dann Besonderes ist im Vergleich jetzt zu herkömmlichen Sachen, die man jetzt für den Nulltarif oder was irgendwie dann da beim App Store runterladen kann. Das denke ich, ist schon auch wichtig für die PatientInnen zu wissen, genau.
Ja, wo Sie die Prüfung gerade angesprochen haben, diese Prüfung erfolgt durch das sogenannte BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und die prüfen eben zum einen solche Kriterien wie die Sicherheit und Funktionstauglichkeit. Die prüfen, dass ja die hohen Datenschutz- und Datensicherheitsstandards erfüllt sind. Die prüfen solche Dinge wie Interoperabilitätsanforderungen und weitere Qualitätsaspekte, diese positiven Versorgungseffekte, die ich schon erwähnt hatte. Und diese hohen Anforderungen sind auch ein wesentlicher Grund dafür, dass die Zahl der zugelassenen DIGA, die man übrigens in diesem sogenannten DIGA-Verzeichnis findet man unter www.diga.bfarm.de, dass man dort auch bisher eine nur recht überschaubare Zahl an zugelassenen DIGA findet. Es sind Stand heute 28 Stück, die eben diesen Zulassungsweg und diese Prüfung beim BfArM erfolgreich absolviert haben. Wenn wir uns dann überlegen, dass es so in den typischen App-Stores zwischen 200.000 und 300.000 Gesundheits-Apps gibt, die ja theoretisch, wenn man so möchte, erstmal dafür in Frage kämen, dann sieht man, wie hoch da auch die Anforderungen sind und was für klare Regeln da auch erfüllt sein müssen, damit man mit seinem digitalen Medizinprodukt überhaupt eine DIGA werden kann.
Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe. Und ich kann dann auch hier den Hörer und Hörerinnen halt auch wirklich dann das BfArM da wirklich nur nah ans Herz legen, denn dort kann man sich hervorragend informieren. Da steht wirklich alles auch nochmal drin. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einfach nochmal tiefgehendere Informationen wünschen, also Sie werden auch bei uns auf der Homepage in relativ kurzer Zeit noch eine Arbeitshilfe zu dem Thema finden, die ich geschrieben habe. Aber ich sag mal, wenn es dann wirklich ins Detail geht, dann kann man einfach auch direkt auf der Seite des BfArM sich hervorragend informieren. Ja, genau an dieses Prüfungsverfahren würde ich jetzt gerne nochmal anschließen, denn zum einen haben wir natürlich jetzt, wird da ja erklärt, oder das BfArM prüft eben genau das, die Liga auf ihre auf ihren also auf ihren Versorgungsnutzen. Das schaut eben, dass das Ganze sozusagen dann im Endeffekt ein Produkt ist, was dieses Siegel sozusagen verdient und dann eben auch von PatientInnen genutzt werden kann. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist ja die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist ja, die auch gerade in der Selbsthilfe, gerade bei Menschen mit chronischen Erkrankungen und mit Behinderungen sehr wichtig ist, ist der Datenschutz. Denn gerade die ganzen krankheitsbasierten Informationen, die sind natürlich sehr schützenswert und viele PatientInnen, gerade auch, die vielleicht auch etwas älter sind und nicht mit der Digitalisierung, sage ich mal, groß geworden sind, haben natürlich da immer Sorge, dass da mit den Daten nicht so umgegangen wird, wie es sollte. Und es gibt ja auch viele praktische Beispiele, in denen es wirklich nicht funktioniert, in denen die Daten veröffentlicht werden, in denen Leute auf die Daten zugreifen können und der Schutz sozusagen nicht gewährt ist. Da weiß ich aber auch von Ihnen schon vom letzten Jahr, dass da das BfArM sich da wirklich was überlegt hat und da im Bereich Datenschutz sehr, sehr fortschrittlich agiert.
Muss ich sogar noch stärker betonen, als Sie das gerade schon getan haben. Nicht nur das BfArM hat sich etwas ausgedacht, sondern zunächst natürlich mal der Gesetzgeber. Das BfArM ist eine sogenannte Bundesoberbehörde, noch so ein schrecklicher Rechtsbegriff, die dann damit beauftragt ist, das Ganze umzusetzen und ordnungsgemäß zu prüfen. Dazu komme ich dann gerne gleich auch nochmal. Zunächst muss man einmal betonen, dass neben der eigentlichen Etablierung in dem sogenannten SGB V, also diesem Sozialgesetzbuch V, wo ja die DiGA in dem Paragraph 33a geregelt sind, es außerdem noch eine sogenannte DiGA-Verordnung gibt. Das ist eine Rechtsverordnung, die der Gesetzgeber erlassen hat. Und dort wird wirklich dezidiert aufgeschrieben, welche Anforderungen und Dinge ein DiGA-Hersteller zu erfüllen hat. Und dann kommt eben das BfArM noch ins Spiel. Die haben einen sogenannten DiGA-Leitfaden dann entwickelt, der inzwischen wirklich mehrere hundert Seiten umfasst mit so typischen Fragestellungen. Ich möchte eine DiGA auf den Markt bringen. Welche Anforderungen habe ich zu erfüllen? Und dann wird seitenlang erklärt, was die Qualitätsanforderungen sind. Jetzt aber mal ganz konkret bezogen auf den Datenschutz. Mit einem, wenn man so möchte, Vorurteil möchte ich direkt ausräumen. Es ist per Gesetz geregelt, dass die Daten aus diesen digitalen Gesundheitsanwendungen ausschließlich auf Servern in Deutschland oder der EU gesichert werden dürfen. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Also das heißt, der Datenspeicherort liegt in Deutschland oder in einem europäischen Land. So, das mal als erste wesentliche Botschaft. Und dann gibt es in dieser sogenannten DiGA-Verordnung, das ist der Paragraph 4 für alle Wissbegierigen, die es nachschlagen wollen, einen sogenannten Passus zu Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Und da sind dann ganz viele Dinge, die damals, ich nehme stark an, auch durch die BRG-Selbsthilfe adressiert wurden, geregelt. Da steht zum Beispiel auch drin, dass Ärztinnen und Psychotherapeutinnen auf solche Daten nur dann zugreifen dürfen, wenn eine eindeutige Einwilligung der PatientInnen vorliegt. Das ist auch ein ganz klarer Punkt, wo man irgendwie sagt, okay, ich kann, wenn ich möchte, die Daten teilen. Ich muss das nicht. Und wenn ich es möchte, dann muss ich ganz klar da zustimmen. Da kriegt niemand unberechtigt Dritter Zugriff auf diese Daten. Das ganz klar. Also das heißt, Sie können die Daten, wenn Sie möchten, für eine Behandlung teilen. Es liegt aber immer in Ihrer Hand. So, heißt, wir haben einen deutschen oder europäischen Speicherort. Sie haben die Hoheit über die Datenteilung. Und jetzt geht es sogar noch einen Schritt weiter. Und das geht deutlich über das hinaus, was auch in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung geregelt ist, auf die explizit verwiesen wird, wohlgemerkt. Es wird quasi gesagt, es gilt all das, was in der DSGVO geregelt wurde. Und darüber hinaus gibt es jetzt noch vier weitere Regeln, wo man sagen kann, das sind überhaupt die einzigen Zwecke, nach denen Daten genutzt werden dürften. Der erste ist, und der liegt für uns alle, glaube ich, auf der Hand, Sie dürfen Daten verwenden und auswerten, wenn Sie das für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der DiGA durch die Nutzerinnen und Nutzer benötigen. Das liegt irgendwie auf der Hand, wenn Sie die Daten quasi nicht nutzen können, um ein neues Formularfeld erscheinen zu lassen. Naja, dann ist der Sinn und Zweck der App irgendwie witzlos. Sie können das nutzen für diesen Nachweis von positiven Versorgungseffekten. Das ist der zweite Punkt. dann für die sogenannte Nachweisführung, da wird es dann schon wieder wahnsinnig abstrakt, einfach ausgedrückt, Nachweisführung, wenn Sie zum Beispiel sogenannte Pay-for-Performance-Modelle oder ähnliches haben, also noch einfacher ausgedrückt, wenn Sie, Herr Schlichting, eine DiGA nutzen und der Vertrag zwischen dem Hersteller und der Krankenkasse sieht so aus, dass je nach Therapieerfolg für die DiGA bezahlt wird oder eben auch nicht. Dann ist das etwas, wo Sie natürlich nachweisen müssen, dass ein Therapieerfolg auch vorlag, den Sie entsprechend angegeben haben. Und der vierte und letzte Verwendungszweck von diesen Gesundheitsdaten, die dort überhaupt erfasst werden, ist zur dauerhaften Gewährleistung der technischen Funktionsfähigkeit. Auch das liegt irgendwo auf der Hand. Wenn Sie, stellen Sie sich ein abstraktes Szenario vor, man stellt bei der anonymen Datenauswertung fest, dass Nutzer immer erst zwei Felder weiterklicken, bevor sie dann zweimal zurückklicken und den Wert woanders eingeben. Naja, dann könnte man das ja perspektivisch auch weiterentwickeln und besser gestalten. Ansonsten dürfen diese Daten nicht genutzt werden von niemandem. Und die einzigen, die darauf Zugriff haben, sind Sie als der Nutzer oder die Nutzerin. Und wenn Sie denn möchten, die Ärztinnen und Ärzte.
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, das zu wissen und vielleicht auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich das nicht ganz so bewusst sind. Also dass der Datenspeicher eben nur in Deutschland und in der EU ist, ist was Besonderes. Also es werden oft auch Daten eben in den USA, in Asien oder auch in Ozeanien gespeichert, beziehungsweise große Server. Und das muss man sich vielleicht nur so ein bisschen vor Augen führen, dass es was, dass es nicht alltäglich ist oder dass viele das eben auch anderweitig nutzen. Ja, ich denke, für die Patienten und Patientinnen, die jetzt zum Beispiel bezüglich dessen auch Sorge hatten, denke ich mal, da kann das, also haben Sie es jetzt einmal sehr gut aufgeklärt. Zum anderen, wie gesagt, kann man sich dort eben auch online gut drüber informieren. Ja, wir wissen ja jetzt so ganz grundsätzlich, also die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt ungefähr, okay, eine DiGA, ne, muss bestimmte Kriterien erfüllen, der Datenschutz wird geprüft. Sprich, wenn eben eine Gesundheits-App und wenn Sie schon sagen, dass es eben eine von vielen Tausend nur ist, die es dann eben auch in den, also dann ins DiGA-Verzeichnis schafft, sozusagen theoretisch, dann muss man natürlich, dann sieht man natürlich auch, dass es da eine ganz klare oder viele Auswahlkriterien gibt, dass es da wirklich nur gute Produkte, sage ich mal, irgendwie den Weg hinfinden. Zum einen anderen ist es ja so, dass es auch jetzt natürlich, wenn Sie sagen, es gibt erst 28 verifizierte DiGA, es gibt dann ja noch die DiGA, die in dieser in Probephase gerade sind, die sozusagen noch geprüft, die dann noch auf den schlussendlichen Verwendungszweck geprüft werden müssen. Aber das bedeutet natürlich auch bei einem relativ kleinen Pool, dass es jetzt auch DiGA nicht für sonderlich viele Erkrankungsbilder bis jetzt gibt. Ne? Sehe ich das richtig, oder?
Also das kann man Stand heute durchaus so festhalten, liegt ja auf der Hand, wenn wir uns überlegen, wie viele mögliche Krankheitsbilder es gibt und wir haben nur 28 DiGA im Verzeichnis. Also insofern würde ich Ihnen da schon zustimmen. Schon heute sehen wir, dass es einige Indikationen gibt, die ja, für die es quasi naheliegend ist, dass man da digitale Helfer mitentwickelt, einfach weil es die auch schon gab, bevor es DiGA gab. Den Bereich der Psychotherapie hatte ich schon angesprochen. Es gibt aber auch Stand heute schon DiGA, beispielsweise für solche Krankheitsbilder wie Herz-Kreislauf-Probleme, für ein Tinnitus, für Diabetes. Da kommt... Ja, täglich ist jetzt übertrieben, aber da kommen wöchentlich neue DiGA hinzu. Das ist ja alles auch ein sehr junger Markt. Also ich glaube, das hatten wir heute auch noch nicht angesprochen. Diese sogenannten DiGA sind ja mit dem Digitale Versorgungsgesetz entstanden als Rechtsbegriff. Das war im Jahr 2019 und die allerersten DiGA waren verfügbar Ende 2020. Also die sind jetzt knapp ein Jahr existent. Und was in der Hinsicht ganz interessant ist, dieses sogenannte BfArM veröffentlicht regelmäßig ja so wirklich ganz interessante Fakten und Übersichten, zum Beispiel zu welchen Indikationen Beratungsgespräche geführt werden. Und da, das kann ich Ihnen ganz klar sagen, ist wirklich alles dabei, von A wie Atemwegserkrankung bis Z wie Zähne. Da haben wir schon zu allen möglichen Krankheitsbildern, / Indikationsgebieten Beratungsgespräche gesehen, dass die geführt werden. Nicht jedes dieser Gespräche mit dem BfArM mündet dann auch in einer DiGA, weil eben auch viele Hersteller gesagt bekommen, da reicht die medizinische Evidenz nicht aus oder das erfüllt die Kriterien einer DiGA nicht. Aber so ganz grundsätzlich muss man schon sagen, und das spiegeln uns auch unsere Mitgliedsunternehmen, dass das Interesse für eine solche gesetzliche Regelerstattung wirklich sehr groß ist. Und dementsprechend gehe ich auch stark davon aus, dass nach und nach mehr Krankheitsbilder auch durch DiGA ergänzt und angeboten werden können.
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen, dass es eben noch wirklich ein sehr, sehr junges Medium ist, dass man das jetzt irgendwie, dass es die jetzt wirklich erst seit gutem Jahr gibt. Das muss man sich ja wirklich mal wieder bewusst machen, dass das jetzt nicht irgendwie schon seit Jahren existiert. Dementsprechend habe ich die Frage auch gerade bewusst ein bisschen provokant gestellt in die Richtung, dass es noch nicht so viel gibt. Einfach nur auch, um eben auch dann zu sehen, dass wenn sich jetzt eben Patienten, Patientinnen jetzt entscheiden, eben sich das anzuschauen, dass es einfach nur jetzt aktuell noch gut sein kann, dass es dann für die persönliche Erkrankung vielleicht keine DiGA gibt oder nur wenig DiGA gibt. Auf der anderen Seite kann man natürlich davon ausgehen, dass jetzt in Zukunft da mehr dazukommen wird. Und wie Sie ja schon sagten, da gibt es eben auch in so vielen Bereichen wird da ja auch schon geschaut. Wir hatten das ja bei unserer Veranstaltung im November auch schon, dass da eine sozusagen jemand, also eine DiGA vorgestellt wurde oder eine App vorgestellt werden soll, die eine DiGA werden soll, aber die Prüfung noch nicht durchlaufen hat. Dementsprechend gibt es da natürlich auch eine ganze Menge. Ich hätte jetzt eigentlich noch zwei Fragen an Sie, um das Ganze hier so ein bisschen abzubinden. Ich glaube, dass wir das Wichtigste haben wir jetzt schon besprochen. Allerdings haben wir natürlich jetzt noch, sind wir noch gar nicht darauf eingegangen, wenn denn jetzt ein Patient, eine Patientin sagt, ja, eine DiGA kommt für mich in Frage, ich finde das interessant. Wie bekommt denn der Patient, die Patientin, die überhaupt. Denn es heißt ja, auch im Umgangssprachlich ist es ja die App auf Rezept. Also sprich, ist eben nicht im App Store für 99 Cent zu erhalten, sondern das ist ein bisschen was anderes. Ne?
Genau, es ist ein bisschen was anderes, vor allen Dingen, weil ja eben diese sogenannten Apps auf Rezept diese hohen Anforderungen erfüllen müssen. An der Stelle zwei zentrale Botschaften. Die erste Botschaft ist, das ist kein Spaß oder keine Spielerei, sondern das kostet wirklich Geld und soll ja auch in der Regel einen medizinischen Effekt zeigen oder eben diese sogenannte patientenrelevante Strukturen- und Verfahrensverbesserung. Sprich, das ist etwas, das kostet Geld und dieses Geld wird nicht durch die Patientinnen und Patienten gezahlt. Das laden sie sich nicht selbst auf Kosten im App Store runter, sondern das zahlt die Krankenkasse. Ihre jeweilige Krankenkasse, bei der Sie versichert sind. Ich bin das als gebürtiges Nordlicht bei der HEK, der Hanseatischen Ersatzkasse. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich eine DiGA benötige, nehmen wir etwas nicht ganz so Verfängliches. Ich habe Rückenschmerzen. Und ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich, dass es auch schon eine entsprechende DiGA zur Behandlung von Rückenschmerzen gibt. Und ich habe jetzt bereits eine entsprechende Indikation, also letztlich eine Art Beurteilung, was fehlt mir denn oder was habe ich vorliegen, dann kann ich mir diese DiGA sogar selbst besorgen. Weil ich habe ja einen Attest, statt steht drauf, Herr Manner-Romberg hat Rückenleiden. Das ist irgendwo festgestellt worden. Und dann kann ich mich an meine Krankenkasse wenden und sagen, liebe HEK, ich habe Rückenschmerzen, siehe hier das entsprechende, die entsprechende Analyse vom Arzt, von meinem Hausarzt oder Hausärztin. Ich möchte die folgende DiGA bekommen und dann muss auch diese Krankenkasse mir die DiGA quasi, wenn sie möchte, verschreiben oder zukommen lassen. Das ist der neue digitale Weg, wenn man so möchte. Sie können also sich selbst auch um etwas kümmern, was natürlich so in dem übergeordneten Kontext, deswegen wollte ich damit auch anfangen, sehr, sehr interessant ist, dass man irgendwie sagt, Digitalisierung bietet einem ja auch immer die Chance, dass Patientinnen und Patienten in ihrer ganzen Art und Weise auch gestärkt werden. Die können sich selbst kümmern. Sie sind nicht abhängig von Dritten. Das finde ich erstmal sehr schön. Der klassische Weg ist natürlich wie bei allen verschreibbaren Medikamenten auf Rezept. Sie gehen zu Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin. Es wird eine entsprechende Diagnose gestellt. Und mit diesem Rezept, wir sprechen dann ja eben mit Ihrem behandelten Arzt oder Ärztin, können Sie sich dann an den jeweiligen DiGA-Hersteller wenden, beziehungsweise Sie sehen dann ja auf dem Rezept direkt einen sogenannten Token, einen Code, den Sie einlösen können. Heißt, in der Regel laden Sie diese App dann herunter und können dann, aktuell läuft das noch über dieses sogenannte Muster-16-Formular, den Rezeptcode dort einlösen und sind dann berechtigt, die jeweilige DiGA auf Ihrem Smartphone zu nutzen. Jetzt kommt sicherlich gleich die Frage, muss ich dafür ein Smartphone haben? Nein, nicht unbedingt. Es gibt, und auch diese Informationen finden Sie in dem Verzeichnis von BfArM, eine sehr gute Übersicht, welches technische Endgerät Sie als Voraussetzung brauchen, um eine solche Liga nutzen zu können. Und das ist auch von Liga zu Liga unterschiedlich. Es gibt welche, die können Sie auch über den Webbrowser nutzen. Ansonsten bieten, glaube ich, aktuell sämtliche Liga-Hersteller sowohl Android als auch iOS an. Insofern sind da die größten Anbieter definitiv abgedeckt.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn klar, man hat heutzutage, viele haben natürlich dann Endgeräte, aber ist ja auch dann gut zu wissen, dass es eben auch auf verschiedenen Endgeräten verschiedener Art und Weise läuft. Genau, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht so technisch affin ist, dass man sich dann da vielleicht nicht so die riesen Sorgen machen muss, dass das eine große Hürde ist, sage ich mal, sich dann da digatechnisch zu versorgen sozusagen. Ja, genau. Also ich denke, wir haben über die wichtigen Themen jetzt auch gesprochen, auch in bezüglich der, also wie man eben die Liga bekommt. Das ist natürlich grundsätzlich wichtig, denn ja, wie Sie gerade eben das sehr schön skizziert haben, das ist ja schon ein Prozess, den man da, der da in Gang gebracht werden muss. Und es ist eben Teil der Behandlung durch den Arzt, die Ärztin, durch den Experten, die Expertin und eben nicht irgendwie sowas Halbgares, sag ich mal, was man sich irgendwie selber organisieren kann, sondern da geht es ja wirklich um, also das ist, wie ich es eben gesagt habe, das ist halt ein Therapiebegleiter, ne, diese App, beziehungsweise eben eine unterstützende App eben auch für ja den Arzt, die Ärztin sowie die Patienten und Patientinnen, denn auch da kann man ja anhand der Daten, die da erfasst werden können, auch wenn der Arzt und Ärztin und auch die Patienten darauf zugreifen können, denke ich, das ist halt auch was total vorteilhaft ist, ne? Dass man da eben auch sozusagen einen Datenpool hat, auf den dann beide zugreifen können und dort gemeinsam auch dran arbeiten können. Ich finde das super, super sinnvoll. Also da habe ich mich mal so ein bisschen über Ecken mal informiert. Ich kenne dann doch ein, zwei Leute, die eine Liga benutzen. Das sind noch sehr wenige, aber gut, wir haben ja schon erklärt, warum. Aber da war es nämlich eben auch gerade bei psychischen Erkrankungen, dass es wirklich dort auch wirklich dafür genutzt wird, einfach dann diese Therapie so zu begleiten, dass die Patientin oder der Patient sozusagen dann Dinge eintragen kann in der Zeit, in der man nicht in der Behandlung ist. Und wenn man dann wieder beim behandelnden Arzt oder der Ärztin ist, dass eben dann dort beide drauf zugreifen können, dass man darüber sprechen kann, was passiert ist. Und das ist auf jeden Fall, wurde mir das da gespiegelt, dass es sehr positive Effekte hat. Und sei es eben einfach auch nur, dass man sich ein bisschen mehr verpflichtet fühlt, weil eben auch der Arzt und die Ärztin da mitgucken können, dann eben wirklich das dann so ja darzustellen und da einzutragen, wie es eben der Fall ist. Und ich denke, auch bei Ernährungsgeschichten kann das sehr sinnvoll sein. Denn wie Sie gerade schon gesagt haben, oder bei Blutdruckhämmern, wenn man einfach sagt, ich nehme die ab und zu mal, dann ist natürlich schwierig, dann für den Arzt, die Ärztin herauszufinden, wie viel, was dann vielleicht neu eingestellt werden muss, was sich da ändern muss. Deswegen also vielleicht nochmal so ein kurzes Praxisbeispiel von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die das eben auch als durchaus positiv empfunden haben. Dann würde ich noch auf eine letzte Sache eingehen, die finde ich nämlich auch selber ganz spannend, das weiß ich nämlich auch nicht, da müssten Sie mich auf jeden Fall auch aufklären. Es ist ja so, dass wir sehr viele verschiedene Mitgliedsverbände haben, beziehungsweise Mitgliedsverbände haben, die sich mit sehr vielen verschiedenen Erkrankungen sowie mit Behinderungen auseinandersetzen, die natürlich eben auch sehr spezielle ja, Needs haben, die dann eben auch dann erfüllt werden müssen. Ne? Das sind natürlich die behandelnden Ärzte und Ärztinnen, das ist die Therapie, das sind die Selbsthilfegruppen. Und ich glaube eben auch, das ist ja auch in dem Meeting, was wir da im November schon so ein bisschen rausgekommen, dass dann viele gefragt haben, ne, wie ist es denn, gibt es denn für das eine App oder eine Liga, beziehungsweise kann man das irgendwie machen? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, als Selbsthilfeverband oder als Organisation, die das selber nach vorne bringen möchte, also so auf eine gute Idee hat vielleicht, wie man eben dass man eben eine App erstellt, die dann bei einer bestimmten Art der Therapie helfen kann, hätten Sie da Tipps, wie man das machen kann, beziehungsweise an wen man sich da wenden muss, um dann vielleicht das Ganze auch dann an den Start zu bringen? Weil ich glaube, das könnte wirklich für viele Gruppen von Erkrankten und Menschen mit Behinderung sehr interessant und wichtig werden in Zukunft.
Also das, was Sie brauchen und von den Kriterien, die ich Ihnen gleich nenne, haben Sie eins definitiv schon erfüllt, nämlich das entsprechende Know-how für das jeweilige Krankheitsbild. Wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, nehmen wir seltene Augenerkrankungen. Wenn Sie daran denken und Sie wissen jetzt sowohl, was dieses Krankheitsbild bedeutet und Sie wissen auch, wie das therapiert werden kann, dann haben Sie da schon ein riesen Wissensvorsprung, Denn nehmen wir mal das andere Extrem. Sie sind zwar digital super fit und ausgebildet, also so ein typisches Digital-Startup, haben aber eigentlich keine Ahnung von der jeweiligen Krankheit. So, Sie merken jetzt schon an der Ausführung von diesen beiden Kriterien, idealerweise haben Sie beides. Sie haben ein Verständnis für die Krankheit und Sie haben entsprechende Digital-Skills, denn wir reden ja letztlich über digitale Medizinprodukte. Und da brauchen Sie natürlich ein entsprechendes technisches Know-how, eine solche App zu programmieren. Das ist aber leider, sonst hätten wir ja heute auch schon viel mehr Digga im Verzeichnis, bei weitem nicht alles. Das ist ein sehr, sehr regulierter Bereich. Das haben Sie auch in meinen bisherigen Ausführungen gemerkt. Das heißt, Sie brauchen ein entsprechendes fachliches Know-how, sowohl Rechtsberatung als auch dann wirklich bezogen auf diesen Fast-Track-Prozess beim BfArM. Und was ich Ihnen oder allen potenziellen Liga-Herstellern nur ans Herz legen kann, das BfArM bietet ja diese sogenannten Beratungsgespräche an. Die sind auch unverbindlich. Die Beratungsgespräche kosten natürlich Geld. Also da muss man schon mit einem ernst gemeinten Interesse herantreten. Aber wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, Ihre Familie kann gut programmieren, Sie haben einen ersten App-Prototypen, Sie haben vielleicht erste Hinweise auf einen positiven Versorgungseffekt, die App kommt im Freundeskreis gut an und Sie haben das Gefühl, das könnte wirklich etwas bringen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, auch den Kontakt zum BfArM zu suchen, denn die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dass DIGA langfristig erfolgreich sind. Und diese Beratungsgespräche kosten jetzt auch nicht Unsummen an Geld und lassen dann doch schon mal ganz gut erkennen, inwiefern eine Erfolgsaussicht für einen potenziellen Liga-Hersteller besteht oder eben auch nicht.
Genau, ja, das wollte ich noch mal zum Abschluss einfach mal erfragen, weil ich meine, das ist ja der nächste Schritt. Ne? Das eine ist das Nutzen, beziehungsweise, dass man sich eben damit sicher fühlt. Und das nächste ist dann ja, wie, vielleicht kommt dann ja wirklich auch der Gedanke, wenn man eben die ja mehr besser kennenlernt, dann kommen dann vielleicht auch die Ideen erstmal, wo könnte man denn dann für eine bestimmte Erkrankung selbst ansetzen? Und ich denke, da sind einfach auch alle Menschen in den Mitgliedsverbänden auch einfach dann auch zu angehalten, sich das wirklich einfach mal anzugucken, sich zu überlegen, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt und das dann eben an dementsprechende Entwickler, Entwicklerinnen oder sonst was ranzutragen. Einfach weil ich glaube eben, dass das ein ganz spannender Sektor ist, der wirklich der sehr, sehr hilfreich sein kann, auch in Zukunft eben die Therapie zu verbessern. Das ist ja einfach auch, es geht ja ganz grundsätzlich, natürlich stellt man die kritischen Fragen oder ich habe heute die kritischen Fragen gestellt, das gehört natürlich immer ein bisschen dazu aus Sicht der Patienten und Patientinnen, ob alles denn so koscher da ist, ne, und ob alles gut funktioniert und ob alles sicher ist. Aber ich denke mal, dann ganz grundsätzlich geht ja oder steht ja bei den DIGA einfach im Vordergrund wirklich, dass es eine Möglichkeit ist, auf digitalem Wege eben die Therapie oder die Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztinnen eben auch an der eigenen Gesundheit eben einfach zu verbessern. Ich denke, das sollte im Vordergrund stehen und wie gesagt, ist einfach ein Bereich, denke ich, wo es sich lohnt, auch nochmal weiter zu denken und eben zu schauen, dass sich das eben, dass wir dann in 1, 2, 3 Jahren nicht mehr von 28 Liga sprechen, sondern von deutlich mehr, wo dann eben vielleicht auch wirklich mehr Menschen dann auch sozusagen da abgeholt werden und dann ihre Therapie damit unterstützen können. Ich mache das zum Abschluss immer so, da ja meine Gäste meistens auch, einen Bezug haben jetzt eben zur Selbsthilfe beziehungsweise jetzt bei Ihnen zum digitalen Gesundheitswesen. Wenn Sie noch noch was loswerden wollen, wenn Sie noch was an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten möchten, können Sie das jetzt sehr gerne noch machen. Die Chance biete ich meinen Gästen immer.
Das mache ich natürlich sehr gerne, wenn ich die Chance schon bekomme. Ich möchte wirklich dafür plädieren, dieses abstrakte Stichwort namens digitaler Gesundheitsversorgung ernst zu nehmen beziehungsweise dem Ganzen eine Chance zu geben. Digitalisierung ist aus meiner Sicht kein Selbstzweck, sondern Digitalisierung hilft und wirkt da langfristig, wo man etwas verbessert. Und wir alle erleben das Gesundheitswesen mal mehr oder weniger aktiv. Ich bin mir bei allem sehr, sehr sicher, in unserer deutschen Gesundheitsversorgung, die sehr, sehr gut ist an vielen Stellen, lässt sich doch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was verbessern. Wir hatten heute schon die Versorgungslücken angesprochen. Das ist aber nicht das Einzige. Ich glaube auch, dass Digitalisierung dazu führen kann, Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern, auch effizienter zu machen an vielen Stellen und einfach wirklich besser im Sinne aller Patientinnen und Patienten. Und insofern hoffe ich, dass Sie heute einige Fragen nun beantwortet vorfinden konnten und würde mich natürlich freuen, wenn Sie den DIGA weiterhin aufgeschlossen gegenüberstehen.
Ja, vielen Dank. Ich denke auch, das sind nochmal gute und richtige Schlussworte gewesen. Wie Sie gerade schon gesagt haben, wenn es eben darum geht, ich habe es heute auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, es gibt aktuell wirklich bei uns viele Möglichkeiten, sich über das Thema DIGA zu informieren. Es gibt zum Beispiel auch auf unserer Homepage eine Dokumentation von der Veranstaltung im November, wo unter anderem eben auch Herr Manner-Romberg dann teilgenommen hat. Also wenn da nochmal detailliertere oder eine detailliertere Zusammenstellung des Ganzen ist da nochmal gegeben. Es gibt, wie gesagt, diese Arbeitshilfe, die ich verfasst habe. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, aktuell bei uns immer mal bei Instagram oder auf Facebook reinzugucken, weil auch da sind gerade die DIGA ein ganz großer Schwerpunkt von den Kolleginnen. Also auch da macht es durchaus Sinn, da mal reinzugucken. Und generell, informiert euch gerne bei uns auf unseren Kanälen. Guckt auch gerne bei uns in den YouTube-Kanal rein. Auch da gibt es die ein oder anderen Videos, die jetzt vielleicht mit DIGA noch nicht direkt was zu tun haben, aber auch schon mit der elektronischen Patientenakte. Also wenn da Interesse besteht, könnt ihr euch da alle gerne informieren. Ansonsten, ja, bleibt mir nur zu sagen, Herr Manner-Romberg, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und auch das ein zweites Mal zu hören, war durchaus immer wieder lehrreich und ich finde es ein super spannendes Thema und bin einfach froh, dass Sie sich hier nochmal die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne. Ich danke für die Aufmerksamkeit.